würde gerne mit euch so all, also 7 Abschnitte euch anschauen, dass ihr einen Überblick bekommt innerhalb der Offenbarung. Ich habe ja über Werkzeuge geredet, was wichtig wäre, was braucht man, um die Offenbarung auszulegen. Nachdem dieses gelegt ist, würde ich ganz Stück für Stück mit euch durchgehen und jedes Puzzle mal in die Hand nehmen und mal anschauen, was steht da eigentlich. Und so einen Einstieg euch geben, damit euch etwas an die Hand zu geben und ihr könnt es prüfen und sagen, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Und wenn es Sinn macht, dann kann man sich vertiefen. Und so Gott will, kann man dann später nochmal eine Etage tiefer gehen und im Einzelnen das alle die Feinheiten betrachten. Aber ich glaube, dass es grundsätzlich, auch beim Lesen der Schrift, vieles ist unklar und unverständlich, weil man sich sofort in Einzelheiten verliert. Weil man darüber diskutiert und überlegt, was könnte das bedeuten, was könnte das meinen. Immer wieder, man muss das große Ganze immer vor Augen halten. Man muss den Wald sehen, bevor man die Bäume sich genau anschaut. Man muss den Stamm verstehen, wie er läuft mit den Abzweigen, bevor man sich mit Blättern und Äpfeln oder Birnen beschäftigt. So, das ist ein Grundsatzprinzip beim Bibellesen. Erstmal mal einen Überblick verschaffen, das Ganze vor Augen haben. Und wenn man das verstanden hat, okay, so ist das aufgebaut, das ist damit gemeint, dann kann man einzelne Aussagen nehmen und sagen, passen Sie da? Wie hilft diese Aussage, das Ganze zu verstehen? Das muss man immer wieder reflektieren. Das ist in gewisser Weise auch ein Schutz, dann nicht irgendwo aus einer Aussage etwas zu machen, was das Buch gar nicht sagen möchte. Irgendwo abzudriften und irgendeine Lehre zu entwickeln. Gerade bei der Offenbarung ist es so wichtig, weil da liegen große Gefahren, dass man etwas hineinlegt, was das Ganze gar nicht sagt. So. Ich weiß, dass der Anspruch groß ist. Aber das möchte ich euch zeigen. Ich will euch nur kurz erinnern, also Kapitel 1 bis 3 ist so ein Puzzleteil. In sich hat es einen Anfang und ein Ende und eine Botschaft, werde ich euch vorstellen, euch kurz zeigen, was geht. Das zweite ist Kapitel 4 bis 7. Das ist der nächste, so ein Abschnitt, den wir uns anschauen möchten. Dann kommt Kapitel 8 bis 11. Einfach nur, dass ich die Zahl reinschreibe. Ich habe es letztes Mal, glaube ich, euch auch schon mal gegeben. Dann Kapitel 15 bis 16. Die werden wir dann uns gemeinsam anschauen. 17 bis 19. 17 bis 19. 20. Fehlt was? Ja. Ja. Der vierte. 12 bis 14. Genau. Jetzt sind wir wieder richtig. 15 bis 16. Jetzt 17. 19 und 20 bis 22. Das sind die 7 Teile, die ich mit euch im Einzelnen anschauen möchte. Das machen wir aber morgen, okay? Was ich heute mit euch machen möchte oder starten möchte, ist das da oben. Was hat das mit diesem zu tun? Ich versuche euch das jetzt grafisch ein bisschen darzustellen. Bitte? Was ist das? Also, das ist ein aufgeklapptes Buch. Ja? Das ist die Offenbarung in der Mitte aufgeschlagen. So kann man. Das ist der rote Faden, der dann durchgeht. Der rote Faden, ich stelle euch ihn gleich vor, ich glaube, ihr wisst mittlerweile, aber jetzt könnt ihr euch so vorstellen, wenn man diesen Kreis jetzt so aufklappen würde, und zwar folgendermaßen, ich male nochmal so, das ist grün, das ist der Bogen da, und das ist blau. Das ist sehr hoch. Also wenn man diesen Kreis einfach aufklappt, gibt es 2 Teile in der Offenbarung. Und der erste Teil, das ist Kapitel 1 bis 11, das ist ein ganz großer Teil in der Offenbarung. Das stelle ich euch gleich vor. Und das zweite ist Kapitel 12 bis 22. Das ist der zweite Teil. Was die sind, jetzt geht's los, möchte ich euch vorstellen. Also, in dem ersten Teil, in den ersten 11 Kapiteln, wird uns der Kampf vorgestellt. Der Kampf der Gemeinde, der Kampf, den der Christus, das Lamm Gottes, erfährt oder führt, da geht es um den irdischen, sichtbaren Kampf der Gemeinde auf dieser Welt. Das sind die ersten 11 Kapitel. Wir werden hineingenommen in diesen Kampf, den man ausgesetzt ist, den wir ausgesetzt sind, den die Gemeinde ausgesetzt ist. Und das beschreibt in den ersten 11 Kapiteln. Drei wesentliche Dinge tauchen immer wieder auf, die möchte ich kurz vorstellen. Das erste ist die Herrlichkeit und die Macht Jesu Christi. Das ist das Erste. Die Perspektive wird sofort auf ihn gelenkt. Bevor man die Leiden und den Kampf und die Schwierigkeiten in uns vor Augen gemalt werden, wird uns gezeigt, wer er ist. Seine Herrlichkeit und seine Macht. Dann wird das Leiden, Kampf und die Läuterung der Gemeinde beschrieben. Die Notwendigkeiten, was das bedeutet, was muss die Gemeinde einfach alles erleiden. Das ist ganz wichtig, immer wieder taucht diese Thematik auf. Und als Drittes wird uns die Sicherheit der Gemeinde und der Sieg Jesu Christi vorgenommen. Die Sicherheit, dass die Gemeinde letztendlich durch Jesus Christus am Ende überwinden wird, ans Ziel kommen wird. Also die Macht und die Herrlichkeit Jesu, das Leiden, der Kampf und die Läuterung der Gemeinde und dann am Ende die Sicherheit und der Sieg Jesu Christi. Das ist im Wesentlichen diese drei großen Teile. Also was wir im ersten Teil haben, das ist der irdische, das ist der sichtbare Kampf der Gemeinde. Ich möchte euch da ein bisschen hineinnehmen, bevor man die Bilder liest und bevor man es anschaut. Ich glaube, es ist hilfreich, wenn wir diese Dinge mit der Prophetie oder mit diesen Dingen, die uns schon gegeben sind, die wir einordnen können, verstehen und lesen können. Ich möchte euch einfach kurz zeigen, was damit gemeint ist. Schlag mal mit mir das Matthäus-Evangelium auf. Ich führe euch ein bisschen dahin. Das Matthäus-Evangelium. Jesus lehrt über das Reich Gottes. Das ist die berühmte Bergpredigt. Der König beginnt die Rede über das Reich Gottes, was das Reich Gottes ist, wie man in das Reich Gottes hineinkommt, was einen in diesem Reich Gottes erwartet. Er beginnt mit den Seligpreisungen. Kapitel 5 im Matthäus-Evangelium. Kapitel 5. Nur nebenbei, wisst ihr, wie viele Seligpreisungen in der Offenbarung auftauchen und vorkommen? Auch 7. Wir haben 7 Seligpreisungen in der Offenbarung. Alles immer wieder. Das heißt, zu beneiden, freuen darf sich der, glückselig ist der. Und dann wird in siebenfacher Weise die Seligpreisung vorgestellt. Hier spricht Jesus genau das Gleiche. Er beginnt uns vorzubereiten, was das Reich Gottes bedeutet und beginnt mit den Seligpreisungen. Und ich möchte euch vorlesen ab Vers 11. Schaut mal, was er dann sagt. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. So beginnt, nachdem Jesus die Seligpreisung aufgebaut hat, spricht er darüber und sagt, glückselig seid ihr. Und ich weiß nicht, ob wir sagen würden, zu beneiden sind wir, freuen dürfen wir uns, glücklich sind wir, wenn sie uns schmähen. Aber darf ich das für ein persönliches Zeugnis sagen? Je allgemeiner ich früher gepredigt habe, umso einfacher war mein Dienst. So, da könnte man über Gott und die Welt reden und okay, der eine kann sich damit identifizieren, der andere nicht. Dem einen sagt was, dem anderen sagt das nicht. Je konkreter man und ich Jesus von der Schrift predige, umso ernster wird das, umso größer die Angriffe. Ich will jetzt da nicht auf den falschen Weg kommen oder irgendwas, aber die letzten 2 Jahre waren extrem, wo ich denke, wie kann das sein? Von denen, die auch behaupten, die Bibel zu lesen und an Jesus zu glauben, die wehren und die kämpfen und die in einer Art und Weise, da habe ich mehr Angst schon von der Gemeinde als von der Welt. Aber je konkreter und je klarer man sich zu Jesus stellt und zu seinem Königreich, zu dem, was es bedeutet, umso intensiver und umso extremer werden die Angriffe. Das ist, was ich erlebe mit den Schülern, mit den Bibelschülern. Sie lernen das. Die werden begeistert, sind voller Freude und voller Feuer. Und dann gehen sie hin und wollen den anderen Zeugnis geben. Und sie stoßen und die kommen zurück und sind enttäuscht und sagen, was ist los? Die wollen das gar nicht hören. Im Gegenteil, sie kämpfen über Kämpfe, Kämpfe über Kämpfe. Kriegen nur Ärger. Sie versuchen, Christus von der Schrift zu predigen und zu verkündigen, sein Sieg, seine Herrschaft, sein Reich. Und Ärger. Jesus hat das gesagt und er hat sie vorbereitet, Jünger, und sagt: Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen, wenn sie euch verfolgen, wenn sie böses und lügnerisch gegen euch reden, um meinetwillen. Das ist, also da ist eine Ebene der Verleugnung, der Lästerung. All das halten wir im Hinterkopf, weil all das wird uns hier in den, unter anderem in den ersten Kapiteln beschrieben. Wenn wir dann in diese Kapitel gehen, wenn das, was Jesus hier vorausgesagt hat, was eintreten wird, wenn wir sehen, dass das geschieht. Liebe Freunde, nur so viel. Das ist nicht etwas, was geschehen wird irgendwann mal, wenn der eine Bösewicht kommen wird, der super Antichrist, und dann wird das alles passieren. Das schreibt an die Gemeinden in Asien. Das haben sie ebenfalls genauso erfahren wie die Christen aller Zeiten. Und dass es sich zuspitzen kann und wird, das steht außer Frage. Aber der Punkt ist, es ist nicht etwas, was nur in der Zukunft geschieht, sondern das ist etwas, was Jesus von Anfang an gesagt hat. Es wird das geschehen. Sie werden euch lästern, sie werden euch lügen über euch reden, sie werden euch schmähen. Dann geht er weiter und sagt Folgendes. Geht mal in Kapitel 10. Ich weiß, das ist jetzt nicht die motivierendste Rede. Und vielleicht ist einer da und sagt, ja, Willi, könntest du nicht anders anfangen? Könntest du nicht erzählen, alles, was man erstmal davon hat, bevor man mit dem Negativen kommt? Klar, könnte man sagen, hey, was wir alles davon haben, und wir haben nicht wenig. Aber Jesus beginnt und sagt, Freunde, wenn ihr euch zu mir stellt, wird es Konsequenzen geben. In Kapitel 10 spricht er, ich lese ab Vers 16. Sieh, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. So seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Hütet euch aber von den Menschen. Hütet euch vor den Menschen. Hier, das ist noch die irdische, die sichtbare, die Ebene, die man erlebt. Menschen mit den Anfeindungen. Das sind die ersten elf Kapitel der Offenbarung. Hütet euch vor den Menschen, denn sie werden euch an Gerichte überliefern und in den Synagogen euch geißeln. Und auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen, ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Also, sie werden euch vor Gerichte bringen, in den Synagogen geißeln, sie werden euch gefangen nehmen und ihr werdet Zeugnis davon ablegen. Vers 19, wenn sie euch aber überliefern, so seid ihr nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Das ist ein Trost, gell? Es wird aber den Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und die zum Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und jetzt kommen wir mitten in die Offenbarung hinein. Das ist etwas, was die Gemeinde erwartet, sagt Jesus. Sie werden euch hassen, sie werden euch dafür nicht mögen, sie werden euch überliefern und das wird durch die Familie durchgehen. Durch die Familie. In dem Moment, wo einer sich zu Christus stellt, wo einer Christus in seinem Leben erfährt, die Herrlichkeit sieht, von ihm ergriffen wird und das bezeugen wird, in dem Moment wird es für ihn so herrlich sein auf der einen Seite, es wird sein Herz, sein Glauben, sein Leben so bereichern. Auf der anderen Seite wird es sofort Bitterkeit bringen. Wir werden das sehen, weil wenn Johannes ein Büchlein isst, das im Mund lecker ist und im Bauch Bitterkeit erzeugt. Das Evangelium, die gute Nachricht, löst eben diese beiden Dinge aus. Da, wo Christus bezeugt wird, dann ist das zu einem zu einer Herrlichkeit und zum Segen und zu glücklich sein, und zum anderen bringt das genau das, nämlich Hass, Hass dieser Welt, Hass der Menschen. Und das geht durch die Familien, durch die Familien durch. Ich weiß nicht, aber das ist das, was wir erleben, bei uns in der Gemeinde. Bei uns in der Gemeinde. Darf ich ein kleines Zeugnis geben? Gemeinde von ungefähr knapp 300 Mitgliedern. Und vor ein paar Jahren hat man mich dazu berufen, dort zu predigen. Und ich fing an, das Wort zu predigen, Christus zu verkündigen von der Schrift. Und es hat nicht lange gedauert. Und dann fingen die ersten Konflikte an. Ich kürze es ab. Vor einem Jahr sind 60 gegangen aus der Gemeinde. Denen war es zu viel Christus. Zu viel. Denen war es, ja. Und das ging durch die Familien. Söhne und Mutter, so durch die Familien ging der Riss. Das mitzuerleben, das zerreißt einen. Das zerreißt einen. Dann, wenn man das liest, dann versteht man, was Jesus damit gemeint hat. Das ist nicht Zukunft. Das geschieht. Das geschieht. Es ging uns durch die Gemeinde durch. Schaut mal ab Vers 24 weiterlesen. Jesus sagt, ein Jünger ist nicht über dem Lehrer und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er werde wie der Lehrer und ein Sklave wie der Herr. Wenn sie den Hausherrn Beelzebul genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen. Fürchtet euch nun nicht vor ihnen. Denn es ist nicht verdeckt, was nicht aufgedeckt, und nichts verborgen, was nicht bekannt werden wird. Was ich euch sage in der Finsternis, redet im Licht. Und was ihr ins Ohr geflüstert hört, ruft es aus von den Dächern. Also behaltet es bitte nicht für euch. Habt keine Angst, gebt Zeugnis. Gebt Zeugnis, stellt euch dazu. Und dann sagt er, 28, fürchtet euch nicht von denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen, fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch den Leib zu verderben vermag in der Hölle. Also wieder, habt keine Angst vor den Menschen. Sie können euer Körper töten, aber eure Seele nicht. Es gibt einen, der aber vermag beides zu tun. Also, die Furcht sollte nicht Menschenfurcht, sondern Gottesfurcht sein, die Ausrichtung. Stellt euch dazu, Vers 29. Werden nicht zwei Sperlinge für eine Münze verkauft, und durch eine von ihnen wird auf der Erde fallen, ohne euren Vater. Bei euch aber, es sind selbst die Haare des Hauptes gezählt, bei mir wird es immer einfacher, nach und nach heraus, von daher. Aber jetzt Vers 30. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes gezählt. Fürchtet euch nun nicht, wiederum fürchtet euch nicht. Ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde ich auch ich mich bekennen von meinem himmlischen Vater, der im Himmel ist. Wer aber mich von den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen von meinem Vater, der im Himmel ist. Meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf der Erde zu bringen. Ja, das ist jetzt wichtig. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern Schwert. Warum lese ich das? Das sind die Dinge, die wichtig sind, dass wir sie verstehen, weil sie das uns da beschrieben werden. Wenn das Evangelium kommt, wenn die gute Nachricht kommt, wenn die Proklamation Jesus Christus als den Sohn Gottes, als den König der Könige, wenn das kommt, dann gibt es eine Opposition. Dann gibt es ein Kampf. Es steht ein Kampf dagegen. Und dieser Kampf wird beschrieben. Und das ist wichtig. Und ich halte es für grundlegend, dass wir ihn kennen, dass wir verstehen und dementsprechend mündig gemacht werden, ausgerichtet werden. Ich will kein Schwarzmaler sein. Ich will auch nicht so ein komischer Prophet sein, der sagt, oh Freunde, hortet Dosen in euren Kellern, bald geht die Welt unter, jetzt haben wir... Das ist nicht mein Anliegen. Aber man muss kein großer Experte sein, um zu schauen, dass unsere Welt sich in dermaßen schnell verändert, in erschreckender Weise schnell verändert. Das, was vorher noch vielleicht mehrere Jahrzehnte gebraucht hat, in einer Weise. Und das ist meine persönliche Befürchtung. dass die Gemeinde Jesu durch eine bestimmte Lehre glaubt, das trifft sie alles nicht. Das wird sie nicht treffen. Sie wird ja vorher entrückt. Und ich habe Angst, dass es sie überraschen wird. Ich bin einer Generation aufgewachsen, die kennt Leid nicht, oder? Meine Eltern noch, meine Ureltern ganz anders. Ich habe so den Eindruck, dass die Gemeinde nicht leidensbereit ist. Das richtet uns aus und zeigt uns, was ist die richtige Haltung? Was erwartet einen, der wirklich zu Jesus Christus stellt? Und Jesus sagt, Freunde, es wird unter anderem das Schwert bringen. Das ist die erste Frage. Oder das ist und jetzt kommt es. Allein in dem Wissen, wenn Jesus sagt, wenn jemand sich zu mir stellt, Freunde, es wird nicht alles nur gut. Dieses Evangelium, dann, wenn du Jesus annimmst, das ist dann alles gut, ist einfach nicht wahr. Und jetzt ist die Frage, wo du sagst, ja, damit habe ich aber nicht sowas nicht ausgemacht. So, ich dachte, das wird alles gut. Dafür habe ich ja Jesus gewählt. Es wird gut. Also letztendlich, darauf läuft es hinaus. Aber wer nicht bereit ist, und jetzt lesen wir zu Ende, Vers 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meine nicht würdig. Oder wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meine nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meine nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Das heißt, wer das Leben und das Glück und den Wohlstand und ja, sein Glück dieser Welt jetzt mehr liebt, als unseren Erlöser, Herrn Jesus Christus. Und das, was er uns anbietet, der wird das verlieren. Wer das hier mehr liebt, als das, was kommt, wird nicht das kriegen, was kommt. Das ist eine der ernsten oder der wichtigsten Prüfungen, ob unser Glaube echt ist oder nicht. Ganz ehrlich, unser Glaube wird nicht dadurch geprüft, wenn man einen Kalender durchgeht und sagt, an wie vielen Sonntagen war ich in der Kirche? Wie oft habe ich was Gutes getan? Wie viel habe ich gespendet? Wie oft habe ich gebetet? Das ist nicht das Prüfkriterium. Auch nicht, wie oft habe ich stille Zeit gemacht? Wie oft habe ich die Bibel durchgelesen? Oder das ist auch das nicht. Oder wie viel habe ich erkannt? Was für Erkenntnisse habe ich gesammelt? Auch das ist nicht das Kriterium. Das Kriterium oder das Prüfkriterium eines echten, bewährten Glaubens ist durch Leiden. Ich will das so kurz sagen. Paulus sagt, dass der Geist Gottes unserem Geist Zeugnis gibt, wenn wir Kinder Gottes sind. Es gibt eine gewisse innere Sicherheit. Das heißt, ich weiß es. Aber es gibt Tage, das weiß man nicht immer. Gell? Da gibt es Tage, da ist das Herz schwer und verurteilt uns. Und woran aber erkennt man, ob jemand wirklich an Christus bleibt? Dass er ihm alles wichtiger ist als alles andere. Und ich sage, in Leiden. In Leiden. Wenn Menschen in Leidenssituationen kommen und immer noch an ihm bleiben, es gibt keinen besseren Beweis als das. Denn da, wo es drauf ankommt, wird der Mensch, der Christus nicht wirklich kennt und nicht wirklich liebt, wird sagen, und wo ist er jetzt? Guck mal mein Leben an. Guck mal meine Leiden an. Guck mal die Situation an. Wo ist er? Wo ist das Versprechen und wo ist der Segen? Und jetzt brauche ich ihn und jetzt ist er nicht da. Wieso hat er es zugelassen? Die ganze Frage, wieso hat Gott all das zugelassen, Freunde? Das ist die Botschaft in der Offenbarung. Werden wir da in einer herrlichen Art und Weise hineingeführt. Dieser irdische Kampf, das heißt, sie werden euch gefangen nehmen, sie werden euch lästern, die werden euch schmähen, sie werden euch in Gefängnis nehmen. Das ist etwas alles, was Jesus verheißt. Johannes 15 will ich euch. Oder Matthäus 24 noch ganz kurz. Ich lese euch noch das. Matthäus 24. Das bereitet uns vor auf das, was dann ab morgen wir in den einzelnen Teilen miteinander anschauen werden. Matthäus 24. Das ist die berühmte Ölbergrede Jesu. Sie sind gegenüber vom Tempel. Die Jünger staunen, wie herrlich dieser Tempel ist. Jesus sagt, Freunde, da bleibt nicht stehen. Das ist nicht der eigentliche Tempel. Und dann fragen sie ihn, ja, wann wird das Ganze sein? Und dann beginnt Jesus diese Endzeitrede. Ich lese ab Vers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen, von Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles aber ist erst der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden, werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und viele werden verführt. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber aushat bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf der ganzen Erde, auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Wieder das Gleiche. Jesus sagt, bevor ich komme, wenn diese Dinge geschehen, dann spricht er von Bedrängnissen, von Verführungen, von Kriegen, von Hungersnöten, von Überlieferungen, von Leiden, von Verfolgung, von all diesen Dingen. Er sagt, sie müssen geschehen, sie werden passieren. Das ist, was uns da berichtet wird. Dann natürlich, wie wir damit umgehen. Aber was ich euch zeigen möchte, Jesus hat die Gemeinde darauf vorbereitet. Er hat sie vorbereitet, hat gesagt, diese Dinge passieren. Um jetzt Stephans Worten zu sagen oder mit der Stelle, das steht in der Buchrolle geschrieben. Das steht in der Buchrolle geschrieben. Ich möchte euch noch ein bisschen mehr zeigen. Geht mal in Johannes Evangelium. Johannes Kapitel 15. Ab Vers 18. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr aber von der Welt wärt, würde die Welt euch lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Aber dieses alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Wiederum, nochmal, das ist nicht die motivierendste Rede Jesu für die Jüngerschaft, gell? Aber er sagt, haben sie mich gehasst, werden sie euch hassen, um meines Namens willen. Kapitel 16, Vers 1. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr euch nicht ärgert. Das heißt, damit ihr nicht sagt, daran stößt und sagt, was soll das? Warum passiert das uns? Jesus sagt, ich sag's euch voraus, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu tun. Das heißt, jeder, der gegen euch ist, wird denken, er macht's für Gott. Er wird für Gott kämpfen. Das Bild, was ich euch zeigen möchte, ist immer wieder, das ist der irdische, das ist der sichtbare Kampf gegen Christus und seine Gemeinde. Da, wo das Evangelium aufkommt, da wo Christus verkündigt wird, gibt es eine starke Opposition und eine starke Verfolgung, starke Unterdrückung in verschiedenster Art und Weise. Um das am besten, die Zeit geht doch schneller, als ich dachte, um das am besten deutlich zu machen oder noch greifbarer, sichtbar zu machen, müssten wir einfach in die Apostelgeschichte gehen. Für mich, ist das, was in der Apostel beschrieben wird, sichtbar. Das, was in der Offenbarung geistlich geschieht, wird in der Apostelgeschichte sichtbar dargestellt. Darf ich euch nur ganz kurz an ein paar Dinge einfach erinnern? Ein paar Apostelgeschichte, einfach das nächste Buch. Der Geist Gottes kommt, die Gemeinde wird gegründet, die Gemeinde geboren, Kapitel 1, Kapitel 2, richtig? Und was ist das Nächste, was sofort passiert? Kapitel 3, die Jünger verkündigen das Reich, sie predigen das Reich, Menschen kommen zum Glauben und sie werden gefangen gesetzt. Von wem? Von denjenigen, die behaupten, Gott zu dienen. Sie meinen, sie dienen Gott Abraham, Isaak und Jakobs. Die glauben, dass das Alte Testament ihre Bibel ist. Sie denken, sie tun Gott einen Gefallen, weil sie die Jünger verfolgt haben. Das, was Jesus gesagt hatte. Und es werden viele denken, die tun euch einen Dienst, wenn sie euch töten. Die tun Gott einen Dienst. Das finden wir in der Apostelgeschichte sofort. Wisst ihr, was der größte Feind des Evangeliums ist? Der größte Feind der Gemeinde Jesu. Es ist Religion. Das ist Religion. Das ist der größte Feind. Die ersten, die Gemeinde und das Zeugnis des Evangeliums angegriffen haben. Wer waren die? Das waren die religiösen jüdischen Führer. Und warum haben sie das getan? Für wen haben sie das getan? Oder unter welcher Fahne? Sie haben gesagt, für Gott tun sie das. Weil sie das als lästerlich, als falsch, als sektiererisch, als gegen ihren Glauben, all das empfanden. Sie haben sofort die Jünger verfolgt. Sie haben sie sofort in Gefängnisse gesetzt. Das Kapitel 3, Kapitel 4, sofort vor dem Hohen Rat. Sie verbieten ihn. Sie bedrohen sie und sagen, wir verbieten euch im Namen Jesu zu reden. Wir verbieten euch, Christus zu verkündigen. Wir verbieten euch, ihn groß zu machen. Dürft ihr nicht machen. Ihr dürft nicht von dem Messias reden. Sofort. Die Gemeinde betet, der Herr stellt dich dazu. Kapitel 5. Genau das Gleiche wieder. Darf ich euch da ein bisschen hineinnehmen? Kapitel 5, ab Vers 17. Der Hohepriester aber trat auf und alle, die mit ihm waren, nämlich die Sekte der Sadduzäer, und wurden vor Eifersucht erfüllt. Und sie legten Hand an die Apostel und setzten sie in öffentlichen Gewahrsam. Ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Tür des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach: Geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte des Lebens. Die werden gefangen gesetzt, die werden angegriffen in Gefängnisse. Wer kommt? Ein Engel. Liebe Freunde, ihr habt allein in der Apostelgeschichte, was ein Studium wäre, durchzugehen, und wann tauchen überall Engel auf? Für uns, ich weiß nicht, wie wir mit diesem Thema umgeht, das ist ja befremdlich, wie oft Engel in der Apostelgeschichte auftauchen und die Gemeinde hilft, das Zeugnis zu verkünden. Warum sage ich das? Ich bereite euch auf das vor, was ich einfach mit euch morgen machen möchte. Wisst ihr, wie oft der Engel auftauchen? Wie beginnt jedes der sieben Sendschreiben? Dem Engel der Gemeinde fällt Schreibe. Wer trompetet in die Posaunen? Engel. Wer gießt die Zorneschalen aus? Engel. In der Offenbarung tauchen Engel permanent auf. Das hat was mit dem Dienst und mit dem Werk. Wir werden das in der Offenbarung, ich verspreche viel, gell, immer in der Vorbereitung, ich hoffe, das alles halten zu können. Aber innerhalb dessen, da finden wir immer sieben Engel der Gemeinde, sieben der Posaunen, der Zorneschalen, Engel, dienstbare Geister, für die ausgesandt, für die Gemeinde, nach Hebräer. Hier finden wir das Gleiche. Da findet ein Kampf statt. Die religiösen Führer packen die ab in die Gefängnisse und dann, sie schließen ab. Und wer öffnet? Eine Engel der Gemeinde schreibe. Das sagt der, der die Schlüssel Davids hat. Der aufschließt und niemand kann zuschließen. Und der zuschließt und niemand kann aufschließen. Das ist der sichtbare Kampf. Also wir haben die Religion, die sich so dagegen stellt. Immer und immer und immer wieder. Darf ich euch noch ein Beispiel kurz zeigen in der Apostelgeschichte? Von den vielen, die ich mir jetzt notiert habe. Geht mit mir in Kapitel 17. Wiederum das Gleiche. Paulus geht in die Synagoge, nach seiner Gewohnheit predigt er Jesus von der Schrift, das ist Kapitel 1 bis 4, er verkündigt Jesus von der Bibel und Vers 5. Die Juden aber wurden eifersüchtig und nahmen einige böse Männer von dem Gassenpöbel zu sich, machten einen Volksauflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Jedes Mal werden sie eifersüchtig, voller Eifersucht. Da geschieht etwas, da ist Kraft, da ist Evangelium, da ist Leben. Jesus stellt sich dazu, die Menschen kommen, sie erleben das, sie erfahren das, es macht was mit ihnen und sie sind voller Eifersucht. Und was ist die Reaktion? Opposition. Dagegen, dagegen, dagegen. Wiederum ein Volk. Ein Aufruhr, wieder müssen fliehen und so weiter. Das zieht sich durch die ganze Apostelgeschichte. Letztendlich, was wir hier haben, in 1. Kapitel 1 bis 11 in der Offenbarung, ist der sichtbare Kampf der Gemeinde in dieser Welt. Mit den allen sichtbaren Angriffen, ob religiös, ob politisch, ob militärisch, ob geografisch, wie auch immer, wir haben den sichtbaren Kampf. Was muss die Gemeinde alles durchmachen? Wie Jesus gesagt, Hungersnöte und Leiden und Verfolgung und Schmähungen und all diese Dinge, Versuchungen, Verführungen, all das, was die Gemeinde trifft, das ist das Sichtbare, wird uns hier beschrieben. Der zweite Teil, ab Kapitel 12 bis 22, beschreibt, was hinter diesen sichtbaren Mächten oder ja, irdischen Mächten eigentlich steckt. Wie kommt es, woher kommt dieser Kampf? Woher ist die Motivation? Was steckt dahinter? Schlag mal mit mir Epheser Kapitel 6 auf. Wenn ich das sage, ich bin mir sicher, ihr denkt, alles klar. Epheser Kapitel 6, ab Vers 10. Das ist die berühmte Waffenrüstung. Genau, jetzt möchte ich euch kurz zeigen, was Paulus schreibt. Und das beschreibt den zweiten Teil der Offenbarung. Woher kommt die ganze Kraft und der Hass und der Eifersucht und woher kommt das Ganze? Das gründet aus diesem Teil, der in den zweiten Teil der Offenbarung geschrieben wird. Kapitel 6, Vers 10 schreibt Paulus: Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Jetzt geht's. Ja. Wisst ihr, wer in Kapitel 12 an die Tagesordnung tritt? Das ist der Drache, die alte Schlange, der Teufel, der Satan. Da wird uns vorgestellt, der das Kind verschlingen will. Hier bekommen wir die geistliche Dimension, was steckt hinter diesem Hass der Welt? Was steckt hinter diesen religiösen Führern? Was steckt hinter den politischen Mächten? Was steckt hinter all diesem? Warum wird die Gemeinde Jesu so gehasst und das Evangelium so verfolgt? Warum? Hier wird uns berichtet, es ist ein Kampf gegen die Listen des Teufels. Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das ist, was dahinter steckt. Und das wird uns in den zweiten Teil der Offenbarung vorgestellt. Was steckt dahinter? Es sind die Gewalten, Mächte, Weltbeherrscher der Finsternis. Es sind die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das ist eine geistliche Dimension. Und Paulus sagt, liebe Gemeinde, vergesst nicht, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Nicht gegen Fleisch und Blut. Darf ich so sagen, wir kämpfen nicht gegen Politiker, nicht gegen Ökonomen, wir kämpfen nicht gegen irgendwelche Führer, wir kämpfen nicht gegen X und Y, ein Bruder und eine Schwester. Der Kampf ist weit größer, als wir überschauen. Es gibt eine Dimension, die wir nicht unterschätzen dürfen. Das muss uns bewusst werden. Und sagt, wir kämpfen gegen die gewaltigen Mächte, die Weltbeherrschung der Finsternis, gegen geistige Mächte. Und ich möchte euch aufzeigen morgen, was für geistige Mächte stehen dahinter? Was verbirgt sich dahinter? Das offenbart uns Kapitel 12, eigentlich bis 20. So, ab 21, 22 haben wir ein herrliches Ende, wo das alles weggetan wird. 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 1. Sagt Paulus, schreibt er. Habt ihr das? Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späten Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und gebieten sich, von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme und mit Danksagung für die, welche glauben und in und die Wahrheit erkennen. Also, er sagt, der Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten viele vom Glauben abfallen werden. Und der Grund ist, weil sie auf betrügerische Geister, das sind die Lehren von Dämonen, achten. Das heißt, hinter diesen Irrlehren, hinter den verschiedensten Lehren, die vom Evangelium abbringen, sagt Paulus, stecken Dämonen, stecken Geister. Irrlehren, das ist nicht einfach nur, ist ein Mensch, der hat sich aber was im Kopf gesetzt, sondern er sagt, da steckt weit mehr dahinter. Das ist die Gemeinde wird unterwandert. Unterwandert durch betrügerische Geister, durch Lehren von Dämonen. Es ist eine geistige Welt, die einen starken, die einen Kampf gegen die Gemeinde und gegen Jesus Christus führt. Ich möchte euch als Letztes wieder in die Apostelgeschichte führen und damit diesen Überblick kurz gleich verlassen. Apostelgeschichte, Kapitel 19. Er führt uns dann direkt in die Offenbarung. Schlagt mal mir Apostelgeschichte 19 und dann wieder in die Offenbarung, Kapitel 1. Also eine Hand Apostelgeschichte 19, Lesezeichen rein und eine Hand in die Offenbarung, Kapitel 1. Offenbarung Kapitel 1, Vers 4. Schaut mal an was oder an wen und wohin diese Offenbarung adressiert ist. Offenbarung 1, Vers 4. Johannes den sieben Gemeinden, die in Asien sind. Gnade und Frieden und so weiter. Dazu kommen wir noch zu den Einzelbetrachtungen. Aber die Gemeinde, die Offenbarung ist gerichtet an die Gemeinden, die in Asien sind. Okay? Und jetzt auf Apostelgeschichte, Kapitel 19. Das nimmt uns hinein in diesen ganzen Hintergrund, was da eigentlich passiert. Mit welchen Kämpfen, welche Auseinandersetzungen, welche Mechanismen, welche sichtbare und unsichtbare Mächte da gewirkt haben und bis nach wie vor wirken, mit denen sich die Gemeinde auseinandersetzt. Kapitel 19. Paulus kommt nach Ephesus. Der Brief an die Epheser ist für uns auch bekannt. Das ist, da an diese Gemeinde ist auch dieser Brief geschrieben. Paulus kommt nach Ephesus. Jünger werden getauft. Paulus beginnt eine zweijährige Lehrtätigkeit. Viele kommen zum Glauben und aus dieser Arbeit in Ephesus entstehen verschiedenste Gemeinden. Übrigens die Gemeinden, die dann in der Offenbarung auftauchen, in Pergamon, Smyrna, Thyatira, Laodicea. Das ist eine ganze Postroute. Von Ephesus, Paulus tut einen Dienst, da entsteht eine Gemeinde. Und von da aus geht der Glaube und die Leute ziehen aus und gründen Gemeinden. Paulus hat nicht mal alle selbst gegründet, sondern da, wo die das gehört haben, gingen aus und gründeten diese Gemeinden. Das sind die Gemeinden, die uns in der Offenbarung dann vorgestellt werden. Darum ist es gut, wenn wir hier unseren Hintergrund etwas erarbeiten, okay? Also schaut mal, was da los ist. Paulus verkündigt, Paulus predigt und ab Vers 11. Und ungewöhnliche Wunderwerke hat Gott durch die Hände des Paulus, sodass man sogar Schweißtücher oder Schurze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheit von ihnen wich und die bösen Geister ausfuhren. Merkwürdig, gell? Komische Praxis. Würden wir heute gar nicht tolerieren, sowas? Also da Paulus verkündigt, das Evangelium hat so eine Kraft. Gott stellt sich in so einer Art und Weise dazu, dass es so klar und so sichtbar ist, dass das Evangelium größer ist, nämlich als was? Wir werden gleich sehen, was die Stadt Ephesus war. Es war ein Bollwerk, ein Zentrum des Götzendienstes. Gott stellt sich in einer Art und Weise mit Zeichen, Wunder zu der Kraft des Evangeliums, dass jedem vor Ort ist, klar ist, wer hier der König der Könige ist, wer mächtig ist. Ist es die Artemis, die Fruchtbarkeitsgöttin, die vom Himmel gefallen ist, die vom Himmel gekommen ist, oder ist es der König der Messias? Und Gott stellt sich sogar so dazu, dass der Paulus, der das Evangelium verkündigte, die haben seine Tücher genommen auf die Kranken gelegt, die wurden gesund. Das schreit schon nach, und die würden sagen, aber Glaube, was da passiert, gell? Das ist nicht der Punkt. Der Punkt in Gott stellt sich nicht zum Paulus, sondern zum Wort. Zum welchem Wort? Christus. Paulus verkündigt Jesus Christus als den König der Könige, als den Herrn der Herren, als den König des ewigen Reiches. Und diese Botschaft kommt in eine Stadt hinein, in eine Gegend, die so beladen sind, dass Jesus später sagt, ihr wohnt da, wo der Thron Satans ist. In den Sendschreiben werden wir das lesen. Ihr wohnt da, wo der Thron Satans ist. Da kommt das Evangelium hinein. Ungewöhnliche Dinge geschehen. Schaut mal Vers 13. Aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es, über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus Christus auszurufen, indem sie sagten, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Das ist interessant, gell? Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Nicht, ich beschwöre euch, nicht von dem Paulus, sondern irgendwie scheint so, als Paulus von diesem Jesus predigt, da passiert etwas. Also machen wir das Gleiche. Dann passiert Folgendes. Es waren aber 7 Söhne des jüdischen Hohenpriesters Kephas, die das taten. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen. Jesus kenne ich, von Paulus weiß ich. Interessante Formulierung. Jesus kenne ich. Paulus ist mir bekannt, aber Jesus kenne ich. Warum? Weil er der Schöpfer ist. Jesus kenne ich, von Paulus weiß ich. Aber ihr, wer seid ihr? Und der Mensch, den der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang die miteinander und überwältigte sie, sodass sie nackt und verwundet aus dem Hause flohen. Dies aber wurde allen bekannt, sowohl Juden als auch Griechen, die zu Ephesus wohnten. Und die Furcht fiel auf sie alle. Und der Name des Herrn, Jesus, wurde erhoben. Viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Zahlreiche aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Was da passiert ist, wir bekommen den Hintergrund von Ephesus. Das ist Besessenheit pur. Menschen sind besessen. Zauberei, Götzendienst. Das Evangelium kommt hinein und offenbart seine Kraft. Menschen werden frei. Menschen werden frei. Es verbreitet sich. Und das Reich des Feindes wird zerstört. Und jetzt schaut mal Vers 23, was passiert. Das ist die Folge. Darf ich, bevor ich das lese, euch Folgendes sagen. Nicht überall, wo das Evangelium hineinkommt, ist dann Wohlstand und Friede und alles ist gut. als in England die große Erweckung stattfand und das Evangelium sich ausbreitete, wisst ihr, wer auf die Barrikaden ging? Die Kneipenbesitzer. Weil die Menschen aufgehört haben zu saufen. Da gab es nicht mehr viele, die dann, sonst waren die voll die Pubs. Die haben nicht mehr gesoffen. Das Evangelium war für sie nichts Gutes. Sie ging pleite. Die ging auf Barrikaden. Für die einen ist das Segen, für die anderen ist das Fluch. Schaut doch, was passiert, Vers 23. Es entstand aber um jene Zeit ein nicht geringer Aufruhr betreffs des Weges. Also das ist der andere Ausdruck für Christen. Denn einer mit dem Namen Demetrius, ein Silberschmied, der silberne Tempel des Artemis machte, verschaffte den Kunsthandwerker nicht geringen Erwerb. Und nachdem er diese samt den damit beschäftigten Arbeiten versammelt hatte, sprach er: Männer, ihr wisst, dass aus diesem Erwerb unser Wohlstand kommt. Und ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein von Ephesus, sondern beinahe von ganz Asien, das ist da, wo die ganzen Briefe sind, eine große Volksmenge überredete und abgewandert hat, da er sagt, dass es keine Götter seien, die mit Händen gemacht werden. Nicht allein aber ist für uns Gefahr, dass dieses Geschäft in Verruf kommt, sondern auch, dass der Tempel der großen Göttin Artemis für nichts erachtet und auch ihre herrliche Größe, die ganz Asien und der Erdkreis verehrt, vernichtet wird. Das ist die Auseinandersetzung. Das Evangelium kommt und auf die Barrikaden, ich sage so, geht die Wirtschaft, geht in die falsche Religion. Warum? Das untergräbt sie, das zerstört sie. Sie haben keinen Profit mehr, sie machen kein Geld mehr, ihr Glaube wird entehrt, auf die Barrikaden. Was ich damit deutlich machen will, da entsteht sofort ein geistlicher Kampf. Das ist der Hintergrund, das ist Asien. Was ich am Anfang euch zeigen möchte, ist, die ersten 11 Kapitel behandeln oder zeigen uns, was die Gemeinde alles erleiden muss, was sie alles durchmachen muss, mit welchen Kämpfen sie sich auseinandersetzen muss, wo wird sie angegriffen, was muss sie erfahren, wo muss sie Buße tun, wo muss sie geläutet und gereinigt werden. Und das auf der sichtbaren irdischen Ebene, das, was du und ich fassen können, sehen und erleben können. Der zweite Teil der Offenbarung zeigt uns den dahinterstehenden geistlichen Kampf. Welche Kräfte und welche Mächte wirken dahinter? Woher kommt dieser ganze Hass? Woher kommt dieser ganze Kampf? Was steht eigentlich dahinter? Das ist der zweite Teil der Offenbarung. So, 7 Teile und trotzdem, wenn man sie auseinanderklappt, gibt es sozusagen 2 Hälften. Und wenn man, ich sage so jetzt, in der Reihe das durchliest, dann wird man diese Dinge entdecken. Darf ich noch ein, zwei Gedanken noch äußern? Und dann ist schon wieder 8:30. Während uns hier der Kampf gezeigt wird, wird uns hier dann das Gericht gezeigt. Was passiert mit denen, die sich gegen Jesus Christus und seine Gemeinde stellen? So, dieser große Teil stellt uns die Feinde des Evangeliums vor, die Mächte, die hinter dem Evangelium stehen, werden vorgestellt, und dann wird aufgezeigt, wie das Lamm sie besiegt, einen nach dem anderen. Da freue ich mich morgen, euch damit hineinzunehmen in diese herrliche Komposition, in diese herrlichen Zusammenstellung, wie das Ganze aufgebaut wird. Damit ihr das Bild vielleicht versteht. 1, 2, 3. Dann. Das sind diese 3 Puzzleteile, die hier sind. Und das sind die 4 Puzzleteile, die dann hier sind. Okay? So. Ich hoffe, bei dieser späten Stunde habe ich euch nicht verloren. Aber das ist ein ganz grober Aufbau, eine ganz grobe Gliederung, auch thematisch, was die Offenbarung darstellt. Die sichtbare und die unsichtbare Welt. Der Kampf der Gemeinde, der Kampf des Lammes, seine Herrlichkeit und dann eben der Sieg. Ich werde euch heute Morgen damit hineinnehmen und hoffe, dass es für euch zum Gewinn sein wird. Wir gehen dann von einem Abschnitt zum anderen durch und werden diese Dinge gemeinsam entdecken. Okay? So. Dann will ich noch beten und dann machen wir Schluss. Jesus Christus, ist viele Dinge können wir nicht einordnen in unserem Leben, Dinge, die geschehen. Gut, dass wir dich haben, dass du uns eine Perspektive gibst, die über das alles hinausgeht. Jesus Christus, du offenbarst uns dein Wort und lässt uns hineinschauen in eine Welt, die weit größer ist, in einen Ratschluss, einen Plan, der weit größer ist als das, was wir mit unserem begrenzten Verstand erdenken können. Ich möchte danken dafür, dass du uns deinen Willen offenbarst, damit wir sehen und nicht verzweifeln, dass wir nicht mutlos werden, dass wir Hoffnung haben, weil wir sehen, dass alles nach dem Ratschluss deines Willens geschieht, Herr, dass du alles überschaust und über alles regierst und dass letztendlich dein Wille geschieht. Du hast es vorher verkündigt, bevor es geschieht, damit, wenn es geschieht, wir darin Trost und Sicherheit finden und nicht verzweifeln müssen, weil wir dadurch wissen, Herr, du hast es in der Hand. So bitte ich dir noch einmal, Herr, schenke, dass der Tag morgen, dass es zum Segen wird, wenn wir da hineinschauen in diese einzelnen Puzzleteile, welche Herrlichkeit sie uns vor Augen malen. Wir wollen deinen Sieg darin entdecken, wir wollen deine Herrlichkeit darin entdecken, deine Macht darin entdecken und vor allem uns sehen, wie das für uns zum Guten ausschlägt, Herr. Wir sind auf dich angewiesen, ich bin auf dich angewiesen.